Und das ist das, was Rote, die Roten sind schuld, ist mein Spruch, immer vergessen. Sie leben aus dem Säckel von anderen. Und wenn diese anderen nicht mehr da sind, dann müssen sie auf einmal selber arbeiten. Und vielleicht haben sie bis dahin ja noch nie was gearbeitet oder haben das Arbeiten verlernt. Und auf einmal wird es schwierig, wenn es noch nicht mal für die eigene Ernährung reicht.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gesunden Menschenverstandes. Wir melden uns heute zurück mit einem altbekannten Gast. Es geht um das Thema Great Taking. Eingeladen habe ich Horst Lüning. Lieber Horst, schön, dass du da bist. Du bist mehrfacher Buchautor. 3 Bücher sind von dir erschienen. Zuletzt ein Buch zum Thema Politik. Davor ein etwas anderes Buch zum Thema Zyklen. Und ganz am Anfang ein Buch zu dem Aufhänger, unter dem auch dein Unterblock läuft, dass man eben Dinge berichtet in diesem Buch, die sonst verschwiegen werden. Insofern herzlich willkommen. Wir sprechen heute über das Thema Great Taking. Wir verlinken auch deine Videos, die du zu dem Thema veröffentlicht hast. Es ist schwer zu greifen, es ist auch schwer zu begreifen. Ich habe es am Anfang auch so ein bisschen abgetan, als ich davon Kenntnis erlangt habe. Bekam immer mehr Zuschriften und irgendwann wurde ich so erdrückt davon, dass ich gesagt habe, okay, damit beschäftige ich mich doch mal und habe dann eben auch in meinem Buch ein Kapitel dazu verfasst und versucht, diese Dinge irgendwie zu erklären und mir selbst sie auch erstmal überhaupt zu erklären. Wie ist dein Stand zu dem Thema Great Taking? Und vielleicht holen wir erstmal die Leute ab, die das Thema noch nie gehört haben. Ich verlinke deine Videos, ich verlinke meinen Vortrag, den ich dazu gehalten habe, vielleicht so als ergänzende Information. Aber vielleicht können wir das mal kurz umreißen, um was es da genau geht.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, erneute Einladung und herzlichen Dank an alle Zuschauer, die zuschauen. Es geht um den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum. Viele Leute wissen das nicht oder ignorieren das, was es ist. Und zwar Besitz ist das, was sie tatsächlich in der Hand halten und Eigentum ist das, was ihnen rechtlich zusteht. Wenn Sie jetzt also Ihr Leasing-Auto fahren, dann besitzen Sie dieses Auto. Das Eigentum ist aber bei der Leasinggesellschaft. Und wenn Sie jetzt etwas haben, was Ihnen ein Dieb stiehlt, dann haben Sie das Eigentum, aber der Dieb hat den Besitz. Und jetzt ist eigentlich, sagt man immer, das Eigentum wichtig, weil es der Rechtsanspruch ist. Und der Besitz ist am Ende nicht so wichtig, bloß im The Great Taking kehrt sich die ganze Geschichte um. Denn hier wird nun ein wirklicher Unterschied zwischen Besitz und Eigentum gemacht. Und das begann bereits in den 1970er Jahren, als nämlich es eine Papierlawine, ein Papierchaos an den Börsen oder an der Börse in New York City gab. Denn dort kam man mit dem Verarbeiten der Papiere bei dem vielen, vielen Handel, der dort passierte, einfach nicht mehr nach. Da wurden Aktien gehandelt und nach Glockenklang, also nach Börsenschluss, wurden diese Papiere nun von einem Broker zum anderen getragen, bis dann zum Schluss alles, wie es so schön heißt, gesettelt war, abgewickelt war. Und dann besaß jeder Broker bei sich wieder diese Aktien, die er im Namen eines Kunden jetzt hielt. Und wenn der Kunde sagte, ich möchte die bitte jetzt haben, dann gab es ein Streifband außenrum. Damit wurden die gebündelt und dann bekam der Kunde die zugestellt und dann hatte die in seinen Safe gelegt und dann war er Eigentümer und Besitzer gleichzeitig dieser Aktien. Heute ist es anders. Damals gab es also diese Papierflut, die die Broker nicht mehr geschafft haben und deshalb haben sie dann angefangen, elektronisch zu handeln und haben eine Firma gegründet mit staatlicher Unterstützung, nämlich die Sammelverwahrung, die diese Aktien jetzt elektronisch verwaltet. Und um diese Sammelverwahrung, die es elektronisch verwaltet, das wurde dann weltweit eingeführt, auch bei uns. Und bei uns ist die normale Verwaltung ist Clearstream. Das ist eine Gesellschaft, die ist eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse AG und an der Deutschen Börse AG können Sie Anteile haben. Sie können nämlich die kaufen, weil es eine Aktiengesellschaft ist. Ja, und um das spinnt sich das alles.
Genau, das geht darum, also letztlich muss man ja sagen, früher hatte man die Aktien so in der Hand. Das waren also effektive Stücke. Man hatte also eine Verbriefung des Bruchteileigentums. Ja, wenn es jetzt 100 Aktionäre gab Und man hatte eine Aktie, hatte man eben ein Hundertstel, so kann man das sagen. Und aus dieser Verbriefung wurde eben die Entmaterialisierung in Form der Digitalisierung. Und jetzt geht das ganze Spiel hier natürlich noch weiter, weil diese Papiere teilweise verpfändet werden. Und es gibt auch Menschen, die erzählen, dass da auch, man weiß das ja, dass die Hypothekar besicherten Grundschulden etc., also die Kredite, die Hypothekar besicherten Kredite, muss ich besser sagen, dass die auch zum Teil mit in dieses ganze Thema hineinfließen. Das heißt, unter Umständen hat man sein Haus schon zu einem gewissen Teil abbezahlt, aber es wird immer noch trotzdem zu der kompletten Summe, also man hat von mir aus 70% abbezahlt, 30% sind noch offen, aber trotzdem werden 100% noch als Verbriefung irgendwo gehandelt. Und das kann also alles ein Riesenproblem werden, nämlich dann, wenn diese Verwahrer irgendwann nicht mehr bonitätsstark
sind. So, jetzt gehen wir erstmal hin und sagen, man hat also selbst jetzt einen Broker, so einen modernen Smartphone-Broker, aber auch einen Online-Broker, aber auch die Hausbank. Und der sagt mir jetzt, kaufe nun 1000 Aktien X, dann macht die das und man selber sieht dann in seiner Liste auf seinem Display, was immer das jetzt für ein Display ist, oder auf dem Papierauszug von seiner Bank, mag es auch noch geben, sieht man drauf, dass man also nun diese Aktien in seinem Depot hat. So sieht es aus. Was sie allerdings haben, ist ein Vertrag mit ihrer Bank, beziehungsweise mit ihrem Broker, mit ihrem Broker, dass ihnen diese Aktien gehören. Auf der Brokerseite hat man jetzt im Normalfall, eigentlich fast immer, ein abgetrenntes, Anführungszeichen, Sondervermögen, dass der Broker mit voller Inbrunst sagen kann, diese Aktien sind von den anderen Aktien getrennt. Aber im Hintergrund hat dieser Broker diese Aktien nun bei einer Depotbank liegen. Häufig bei ganz großen ist der Broker und die Depotbank identisch. Und diese Aktien liegen nun bei der Clearstream digital verwaltet. Und da drin stehen jetzt nicht Sie als Kunde drin mit Ihrem Namen, sondern es steht die Depotbank drin. Es steht noch nicht mal der Broker drin. Aber der Broker hat einen Vertrag mit der Depotbank und die Depotbank schreibt Ihren Namen in diese Sammelverwahrung bei Clearstream rein. Wenn nun die Depotbank pleite geht, dann gehören die Aktien von der Depotbank, die da bei Clearstream drin stehen. Ja, wem gehören sie denn nun? Nun, das hängt nun an der Rechtskette, an der Vertragskette ab von Ihnen bis zu dieser Depotbank. Und da wird es jetzt schwierig. Wir haben auch eine ganze Menge, muss man jetzt Unterschiede machen, zwischen Inhaberaktien und Namensaktien. Namensaktien ist jetzt wieder das, was das Eigentum beschreibt. Inhaberaktien ist das, was den Besitz beschreibt. So haben wir bei Volkswagen zwei Aktien, nämlich die normale Volkswagen-Aktie als Namensaktie und dazu noch die Vorzugsaktie. Heißt Vorzugsaktie, weil sie eine etwas höhere Dividende bekommt, aber sie hat kein Stimmrecht. Das ist so für Mitarbeiter gedacht und Leute, die mal schnell Volkswagen handeln wollen. Aber es ist extrem wichtig, wer der Eigentümer von Volkswagen ist. Deshalb gibt es da Namensaktien, dass man die Namen kennt. Aber der Volkswagen kennt jetzt nicht Ihren Namen, wenn Sie eine Stammaktie haben, sondern nur den Namen der Depotbank. Also ist es jetzt wichtig, dass Volkswagen Ihren Namen kennt. Und dazu muss man sich dann ins sogenannte Namensregister eintragen lassen. Es gibt in Deutschland Banken oder Broker, bei denen kann man das Häkchen setzen. Und dann wird Ihre Adresse durchgereicht bis zu Volkswagen, dass die dann Sie kennen und dann bekommen Sie auch für Hauptversammlungen, für Dividendenausschüttungen und so weiter Papier zugesandt. Da steht dann Aktionärsnummer obendrauf und dann ist immerhin die Volkswagen ist bekannt, dass Sie zu seinen Aktionären oder zu Ihren Aktionären gehören. Das heißt jetzt aber nicht, dass Sie jetzt wirklich in dieser Sammelverwahrung auch drinstehen. Da stehen Sie eher nicht drin. Und jetzt gibt es ein ganz blödes Gesetz, also die haben das schon mit Absicht so geschrieben, das sagt, wenn also irgendwo zwischendrin in dieser Sammelverwahrung irgendetwas verloren geht, aus welchen Gründen auch immer, die nicht in der Verantwortung der Sammelverwahrung liegt, dann wird im Prinzip ihr Teil anteilmäßig gekürzt. Wenn also nun in diesem Depot, dieser Sammelverwahrung von dieser Depotbank 10% verloren gehen, dann werden von Ihnen Ihren Volkswagen-Aktien 10% abgezogen. Die sind dann weg. So, das ist Gesetz. Und das hat man auch erkennen können. Sie hatten zum Beispiel Aktien von Gazprom, Russland. Und da gab es jetzt dann die Sanktionspakete. Und da hat man nun den Zugriff auf diese Aktien gemacht und hat die aus diesen Sammelverwahrungen im Prinzip entfernt. Und damit waren die weg und es blieb nichts, allen anderen nichts anderes übrig, als die bei ihnen dann auf Null zu setzen. Entschuldigung. Und damit sieht man, dass das, was ihnen eigentlich gehört, von anderer Stelle nun ausgehebelt werden kann. Es gibt einen weiteren Fall oder zwei weitere Fälle, zum Beispiel Varta oder auch Leoni. Dort gingen diese Firmen pleite und haben jetzt andere Aktionäre, aber nicht mehr sie. Also hier wurden Aktionäre mit dem SAG-Gesetz, wurde also Sicherungs- und Abwicklungsgesetz, wo also Leute dann verwendet wurden, die angeblich sicherere Aktionäre wären als sie, und hat man nun also hier die Eigentümer ausgetauscht. Das Ähnliche passierte bei Credit Suisse. Bei Credit Suisse über eine Nacht-und-Nebel-Aktion kamen die Aktionäre raus und auf einmal waren andere Aktionäre drin, nämlich die UBS. Und da erkennt man, dass dieses Recht, was Sie dort meinen zu haben, nicht so viel wert ist, wie man meint. Dass dieses Sondervermögen nur ein Vertragsanspruch ist und nicht tatsächlich ein Name, der da drin steht. Und das ist also etwas, wo man jetzt mehr und mehr sieht, dass auf Ihr Vermögen, das Sie jetzt bei Ihrem Broker haben, dass man darauf zugreifen kann. Ganz gefährliche Geschichte. Und das ist der Hintergrund von The Great Taking. Können wir gleich vielleicht noch auf den amerikanischen Fall, wo es auch gezeigt wurde, nochmal genauer drauf zugehen.
Genau, also was dort war, also das Ganze geht zurück auf David Webb, der hat das publiziert als erstes und wir haben uns dann von ihm sozusagen inspirieren lassen als diejenigen, die sich damit dann befasst haben. Und er hat halt auch einen Schriftwechsel zwischen der EU, einer EU-Kommission und dem Chefsyndikus der amerikanischen Notenbank Fed abgelichtet. Und das kann man auch einsehen. Ich habe das auch entsprechend verlinkt, dass eben dort steht, man hat als derjenige, der die Aktien hat eigentlich, ja, der sie bezahlt hat mal irgendwann, gekauft hat, hat man eine Forderung auf Herausgabe sozusagen, einen Anspruch auf Herausgabe. Und wenn eben etwas passiert mit demjenigen, der die Papiere verwahrt, dann kann das in die Hose gehen, beziehungsweise kann es eben in die Insolvenzmasse mit einfließen. Und da ist etwas passiert, was das ganze Thema auch gerichtsfest gemacht hat. Nämlich im Jahre 2005 ist etwas geschehen, nämlich die Safe Harbor Regelung wurde eingeführt. Die sichere Hafenregelung sozusagen. Und diese teilt die Welt in gesicherte Gläubiger und weniger gesicherte Gläubiger auf. Und man kann sagen, dieses große Finanzkartell, das sind so die gesicherten Gläubiger. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Finanz- und Euro-Krise. Da wurde von der Systemrelevanz gesprochen, die es in einer Marktwirtschaft eigentlich nicht geben darf. Weil wenn man sich verspekuliert, dann hat man in einer Marktwirtschaft diese Fehlspekulation zu tragen. Und wenn die eben nicht durch Eigenkapital gedeckt ist, diese Fehlspekulation, ja, dann geht's eben in die Hose. So ganz einfach. Und das war damals eben nicht der Fall, sondern man hat die Menschen damit erpresst, dass es eben Institute gibt, die systemrelevant wären, weil sonst die Welt untergehen würde. Das ist so das, was man an die Wand gemalt hat. So, und 2005 hat man die Gesetzesgrundlage dafür geschaffen. Und das ist im Grunde auch ein wichtiger Punkt, den man ansprechen sollte, dass eben Recht heute gesetzt wird, hinterrücks eigentlich. Man sollte nichts sagen von oben, weil wir sind nicht unten, sondern das kommt hinterrücks. Genau. Es kommt hinterrücks in die Welt, indem es einfach in die Welt gepflanzt wird von Menschen, die eben sagen, okay, wir sind in der Lage, hier Recht zu setzen. Und da die Menschen es akzeptieren, diese Rechtsetzung, geschieht es halt. Ja, so wurde zum Beispiel am 23.12.1913 die amerikanische Notenbank per Federal Reserve Act scheinlegitimiert, jetzt die zentrale Geldplanstelle zu sein. Also das mal nebenbei. Ja. Aber genau durch diesen Move ist diese sichere Hafenregelung in die Welt gekommen. Dann kam die Lehman-Pleite.
Darf ich dazu jetzt vielleicht
gerne
ansetzen?
Ja, unbedingt, immer.
Und zwar bei der Lehman-Pleite hatten wir es ja mit einem großen Crash zu tun. Und dazu muss man jetzt sagen, dass diese gesamten Aktien auch noch verspekuliert werden. Das heißt, wenn Sie nicht ausdrücklich widersprechen oder auch dann glaube ich nicht unbedingt daran, dann werden Aktien auch verlieren und als Sicherheiten verwendet. Und damit, wenn jetzt auf einmal Aktienkurse fallen, dann sinkt auch der Wert dieser Sicherheiten. Und dann auf einmal kommt die Frage danach, die Sicherheit reicht nicht mehr aus für das, was du alles spekuliert hast, Wetten eingegangen hast. Jetzt musst du nachschießen, die sogenannten Margin Calls. Und wenn diese Margin Calls jetzt auf einmal nicht bedient werden können, weil derjenige nichts mehr hat, so in diesem Fall wie Lehman, dann würden jetzt diese Aktien von denen erlöst werden, die im Prinzip diese Sicherheit akzeptiert haben. Und an dieser Stelle gab es jetzt eine Kette von Abhängigkeiten untereinander. Und hier hat JP Morgan dann Aktien von Lehman Brothers, die dort als Sicherheit von Kunden über Lehman waren, dann beschlagnahmt, um seine eigene Sicherheit zu nehmen. Und dann kam es viele Jahre später, ich glaube 2011 erst, zu einem Prozess, wo nämlich darum geklagt wurde, dass diese Beschlagnahme durch JP Morgan Unrecht gewesen sei, weil er halt der gesicherte Gläubiger war, der halt sicherer ist als andere und der nicht fallen darf, damit Systemrelevanz bestehen blieb oder das System stehen bleiben konnte und nicht fiel. Und an dieser Stelle gab es nun einen Richterspruch, den habe ich in einem meiner Videos dann auch benannt, dass nämlich JP Morgan widerrechtlich gehandelt hätte. Das heißt, der Richterspruch hat eindeutig gesagt, diese Beschlagnahme wäre nicht in Ordnung gewesen, aber JP Morgan musste es nicht rausgeben, musste nichts bezahlen. Es war so, weil diese Safe Harbor Regelung da war und das System damit gerettet wurde.
Ja, also vor 2005 wäre es Betrug gewesen.
Ja. Und an dieser Stelle muss man natürlich jetzt sagen, schauen wir uns jetzt JP Morgan an, was die für eine Bilanzsumme haben, was die für Werte hatten und um welche Milliarden es da ging. JP Morgan hätte lediglich, ich sag mal, 5 Jahre lang keinen Gewinn ausweisen müssen und hätte das alles tragen können. So, aber, nee, haben das also sich hübsch daran, ja, sicher gehalten, damit es halt zu diesen Verlusten nicht kam und sie bestehen bleiben konnten. Also das war eine Unsäglichkeit, die dort passierte. Und etwas Ähnliches passierte auch in Deutschland, dass nämlich eine iranische Firma oder Bank bei einer deutschen Raiffeisenbank ein Millionendepot hatte mit Aktien. Und im Rahmen der Sanktionen gegen den Iran wurde dieses Millionendepot auf Seite der Sammelverwahrung beschlagnahmt. Und dann hat die iranische Bank, die Raiffeisenbank, beklagt und auf Herausgabe verklagt. Und der Richterspruch lautete, nee, du hast einen Vertrag nur mit dieser Raiffeisenbank und aus höheren Gründen wurde das in Sammelverwahrung gestrichen. Und damit trifft die Raiffeisenbank keine Schuld. Und die beiden Systeme sind voneinander unabhängig. Man kann jetzt mit dieser Klage nicht automatisch durchgreifen auf die Sammelverwahrung. Und ja, im Prinzip haben sie gesagt, musst jetzt nochmal gegen die Sammelverwahrung klagen. Und was dann da am Ende rauskommt und ob sie es überhaupt gemacht haben, ich wage es zu bezweifeln, dass man an dieser Stelle weiterkommt, weil auch dann hier ein höheres Gut im Finanz von diesen Leuten, die du beschrieben hast, dann da zu tragen kommt. Also das ist die große Gefahr, dass hinterrücks einer zugreift. Das ist es.
Genau, und wichtig zu erläutern ist noch, woher oder woraus sich diese Erzählung der Systemrelevanz speist. Und das ist der sogenannte Derivatekomplex. Jetzt nicht erschrecken, vielleicht der eine oder andere kennt es auch, aber es geht eben darum, dass man sich grundsätzlich über sogenannte Terminkontrakte absichern kann gegen Kursschwankungen. Ja, also ich beschreibe das immer an diesem Beispiel, was wir hier im Ort haben. Wir haben hier eine Erdölraffinerie und deren Rohstoff ist logischerweise Öl und Öl schwankt. Die haben durchschnittlich einen Lagerbestand von 10 Millionen ungefähr. Wenn der Ölpreis sich halbiert, dann hätten die also ein Problem, müssten entsprechende Bilanzkorrekturen vornehmen, müssten also 5 Millionen abschreiben und dann könnte das unter Umständen problematisch werden. Das heißt, man sichert sich also ab und verkauft diese physische Lagerposition von 10 Millionen am sogenannten Terminmarkt, ja, um diese einseitige Positionierung im Öl zu neutralisieren, so kann man das sagen. Und dann verliert die Ölposition im Lager 5 Millionen, aber die Position am Terminmarkt, die eben entgegengesetzt eingegangen wurde, gewinnt diese 5 Millionen. Und dann hat man das ausgeglichen.
Ja, man holt das macht die Lufthansa mit ihrem Treibstoff ganz genauso, fürs ganze Jahr.
Genau, das kann man im Getreidemarkt, kann man das machen, bei Währungen und so weiter, überall.
Man kann aber auch einfach so wetten auf irgendwas.
Auch das geht. Auch das geht und auch das geschieht. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, dann stellen wir fest, auf der Welt gibt es das Zehnfache an Derivatevolumen von der Jahreswirtschaftsleistung. Oder die Deutsche Bank hat auch Zahlen, die irre sind. Ja, das sind also irgendwas zwischen 40.000 und 50.000 Milliarden an Derivatevolumen. Und wenn da eben ein Player wie die Deutsche Bank rausbrechen würde mit ihren 40.000 bis 50.000 Milliarden, dann hätte die Erdölraffinerie hier bei uns im Ort unter Umständen das Problem, dass diese 5 Millionen plötzlich doch nichts wert sind, ja, weil der Vertragspartner rausbricht. Und genau so etwas könnte passieren und dann käme eben der Haftungsfall, dass die Wertpapiere dann den Besitzer wechseln. Also daraus speist sich diese Systemrelevanz und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ansetzen und ergänzen oder vielleicht findest du noch bessere Erklärungen.
Wenn wir uns anschauen, wie groß das Eigenkapital der Deutschen Bank ist, dann sehen wir momentan ein Eigenkapital von 50, 58 Milliarden Eigenkapital. Da denkt man, hups, das ist aber ganz schön viel. Aber wie du richtig sagtest, sie haben im Moment oder hatten zum letzten Bilanzstichtag, hatten sie 42 Billionen, also ungefähr das Tausendfache, an diesen Derivaten laufen. Nun muss man sagen, ja, die Derivate sind im Prinzip alle besichert. Entweder sind sie besichert durch Sicherheiten, die hinterlegt werden, oder sie sind besichert durch Versicherungen, die man abschließen kann auf diese Derivate. Und als es dann bei Lehman Brothers krachte, 2007, 2008, dann ging die größte Versicherung, die AIC in USA, ging dann auch pleite, weil die einfach die ganzen Versicherungen nicht mehr bezahlen konnte. Die musste gerettet werden vom Staat. Und damit sieht man, dass dieser Derivatekomplex irre ist. Jetzt sagt man, Deutsche Bank dreht da ein großes Rad. Ja, dreht ein großes Rad, ist international bedeutend mit ihren Spieltischen, die sie also überall auf der Welt, auch in Singapur, betreibt. Aber es gibt in den USA natürlich noch größere Spieltische, die jetzt so 300, 500, 600 Billionen schwer sind. Und zählt man alle zusammen, dann kommen wir in einen Bereich von 1,5 bis maximal 3 Milliarden. Also Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden. Das ist vollkommen irre. Das sind Fantasiezahlen. Und das ganze Ding funktioniert nur, wenn es in normalen Schwankungsbreiten mit den normalen Sicherheiten läuft. Wenn es aber zu einer sehr großen Krise kommt, dass es dann halt nicht mehr reicht, dann werden diese Margins fällig, dann werden Sicherheiten gezogen. Und das ist wie bei der Reise nach Jerusalem. Wenn die Musik aufhört zu spielen, sucht sich jeder einen Platz. Bloß in diesem Fall gibt es jetzt nicht 10 Kinder, die rumrennen und nur 9 Plätze, sondern es gibt Millionen, die da rumlaufen. Am Ende gibt es 5 Plätze, die überbleiben. Und da sitzen nämlich jetzt schon diese großen systemrelevanten gesicherten Gläubiger, die das System dann am Ende am Laufen halten. Das kann man sich so ungefähr vorstellen.
Und es fehlen gleich mehrere Stühle auf einmal, so dass sich eben dann viele auf den Hintern setzen, sehr wahrscheinlich.
Alle, bis auf die 6. Alles andere ist weg.
Und die Deutsche Bank, kann man sagen, das ist ungefähr das Zehnfache von der Jahreswirtschaftsleistung Deutschlands, deren Derivatevolumen, also man muss das mal irgendwie gucken, dass man es erfasst, weil es, wie du gerade schon ausgeführt hast, sind so irre Beträge, so irre viele Nullen hinter dem Komma, beziehungsweise hinter der Zahl, das ist Wahnsinn.
Im Normalbetrieb gehen diese Wetten auf. Im Normalbetrieb, wenn jetzt einer einen Ölpreis versichert zum anderen, dann werden da Gebühren fällig für diese Versicherung. Und das ist der Job, den eine Versicherung oder auch ein Derivatehändler macht. Das ist wie der Buchmacher beim Pferderennen. Der gibt die Quoten aus, mit wie viel die einzelnen gesetzt sind. Und der Buchmacher am Ende macht einen kleinen Gewinn. Und alle anderen zahlen sich gegenseitig. Und so läuft das an diesen Derivatetischen in der Welt auch. Am Ende bleibt was übrig. Und wenn jetzt die Deutsche Bank nur ein Promille an Gebühren an diesem Tisch verdient, dann sind es die Milliarden an Gewinnen, die sie machen, weil von Billionen, wenn da Promille überbleiben, sind das Milliarden. Und davon kann man prima Boni bezahlen und seine Häusle bauen und abbezahlen. Deshalb machten die das. Ne? Das ist der Zweck und Grund von der ganzen Geschichte und hat mit uns und hat mit dem Rest nichts zu tun. Das ist deren Spieltisch und wie in Anführungszeichen heißt, die Bank gewinnt immer, aber halt dann doch nicht immer, wenn das Casino geschlossen wird. Ne? Dann kann es auch dran sein.
Was man anführen sollte, ist natürlich, dass es eigentlich einen guten Hintergrund hatte. Ja, wenn dem eben eine realwirtschaftliche Handlung und Transaktion zugrunde liegt, dann ist das vollkommen okay und auch absolut zu rechtfertigen. Wenn es aber derartig gezockt wird, wie das jetzt der Fall ist, dann wird es wirklich gefährlich. Und an dem Punkt stehen wir und jetzt eben auch die Frage, wir können das ja nur so ein bisschen umreißen und jetzt wollen wir so langsam so ein bisschen zu dem Teil übergehen, was es an Möglichkeiten, was es an Lösungen eventuell gibt, ja, weil wir kennen die Zukunft alle nicht. Insofern können wir nur versuchen, uns da irgendwie zu verstecken oder irgendwelche Transaktionen zu tätigen, um da rauszukommen. Wie ist da dein Kenntnisstand und wie gehst du vielleicht auch mental damit um? Vielleicht ist das Mentale sowieso der wichtigste Faktor.
Ja, mental ist insofern wichtig, dass man sagt, man hat über die Jahre und Jahrzehnte sein Depot ordentlich vermehrt und es muss einem klar darüber sein, dass man von diesem Depot etwas genommen bekommt. Also ich habe da keine, wie soll ich das sagen, keine Hoffnung oder ich bin da so Realist, dass ich sage, da geht was verloren. Allein wenn es einen riesigen Aktiencrash gibt und die Stops funktionieren nicht gescheit, auf einmal ist die Börse zu und die Kurse fallen weiter, man kommt aus seinen Werten nicht mehr raus. Also da habe ich akzeptiert, dass ich was verlieren werde. Auf der anderen Seite gibt es Diversifikation, dass man sich ordentlich aufteilen muss. Und dazu gehören also die ganzen klassischen Anlageformen wie Aktien, Geldmetalle, Edelmetalle will ich gar nicht sagen, weil Platin ist ein Industriemetall, da wird es schwierig, also Geldmetalle, ja. Gold und Silber, dann Immobilien und
Bitcoin.
Bitcoin, Kryptos möchte ich nicht sagen, weil die meisten Kryptos sind Fiat-Kryptos, da passt es nicht ganz zu und die Stablecoins, die kommen, sind noch furchtbarer. Also an der Stelle muss ich sagen, eine Diversifikation, wobei es jetzt schwierig ist, wenn jetzt der große Crash kommt und jetzt kommt die Bankenschließung und man hat sein Geldmetall im Bankdepot, im Banktresor, im Keller von der Bank, was ja eigentlich sehr vernünftig ist, gut abgesichert, versichert, aber man kommt nicht mehr ran. Ne? Und wenn die Bank wieder aufmacht, gibt es vielleicht ein Goldverbot. So war es 1934
in den USA.
33 oder 34 war es in den USA, war das so. Und dann kam man sehr Gold nicht mehr ran. Das heißt also, wenn man solche Depots hat, abseits des Bankensystems, renommierte Firmen, Sicherheitsfirmen sind da immer eine sehr gute Idee. Das eigene Kopfkissen ist vielleicht keine gute Idee, weil dann kriegt man Besuch. Also auch nicht so schön. Das ist die eine Seite. Wer jetzt sagt, ja, ich habe mein Geld in Immobilien drin, auch nicht ganz so einfach, weil wenn es ganz so richtig crasht und der Staat auf einmal kein Geld mehr hat, dann würde es das Geld dort nehmen, wo es noch was zu holen gibt. Und das sind Immobilien, das hat er nach dem Zweiten Weltkrieg auch gemacht, als es den Lastenausgleich gab. Da hat man 1952 jedem die Hälfte seines Vermögens genommen. Da hat man zum Stichtag 1948 die Immobilien bewertet und hat den Leuten dann 50% von diesem Wert als Hypothek eingetragen, die man über 30 Jahre abzahlen durfte. Aber es ging nicht nur darum, sondern es ging auch um private Vermögen. Es ging auch um Firmenvermögen, um Warenlager, um Fertigwaren. Auch die wurden zur Hälfte belegt, sodass wir hier an der Stelle auch in den Immobilien keine absolute Sicherheit haben, eher sogar weniger Sicherheit haben, weil sie halt immobil sind und man nicht gehen kann. Und bei den Kryptos muss man ja sagen, die Kryptos haben die meisten jetzt also entweder in einem ETF, im IBIT liegen, da ist er halt direkt im Konto drin, oder auf der anderen Seite hat sie es auf einer Cold Wallet, auf einer Hard Wallet liegen, aber sie haben es von der Bitcoin-Börse runtergezogen. Die müssen alle reguliert sein oder sind reguliert. Und damit greift der Staat auf diese Bitcoin-Börsen zu und kriegt damit den Entry Point auf den eigenen Hash. Und damit ist dann das auch unstaatliche Gefahr. Ne? Also wo immer man hinschaut, sieht man, dass der Staat seine Mittel und Wege gesucht und gefunden hat, um mitzubekommen, wo liegt das Geld, wo kann ich mich retten. Die eigentliche Sicht aus libertärer Denkensweise, wie wir sie haben, wäre, der Staat muss da raus, der muss den ganzen Kladderadatsch sich selbst abwickeln lassen und was am Ende überbleibt, bleibt am Ende über. Aber der Staat als solches jetzt übergriffig zu werden, den Bürgern in die Tasche zu greifen, ganz schlechte ganz schlechter Stil und zeigt, dass wir hier ja Leute in der Politik haben, die meinen, es besser zu wissen als der Bürger. Wir haben die dahin gewählt, die sind dort eingesetzt als unsere Angestellten, als unsere Mitarbeiter, wir zahlen für sie. Und ja, das ist etwas, wo ich dann ganz, ganz schwer sage, die Politik macht hier nicht den richtigen Job. Und da kommt ja immer das Wort, ja, das ist alternativlos, wir müssen das machen, das ist ganz wichtig, unbedingt. Und du weißt das nicht so gut, wie wir das wissen und darum machen wir das so. Aber es sind Leute, die im Hintergrund agieren, die ihre eigenen Dinge drehen und wir selber haben die einzige Chance, uns zu diversifizieren. Das ist alles. Besser geht's nicht.
Ja, und der Punkt ist auch, dass in einer überschuldeten Welt, und wir wissen das, im Schuldgeld ist eben, sind die Guthaben nur so gut wie die Schulden und irgendwann wird es eben problematisch. Noch dazu macht sich der Staat auch nicht ehrlich. Also wenn der deutsche Staat so bilanzieren würde, wie er es in Unternehmen vordiktiert, dann lägen wir bei einer Verschuldung von 19.500 Milliarden Euro, also auch wieder unvorstellbare Größe, 454% von der Wirtschaftsleistung und nicht die 60-70% Verschuldung von der Wirtschaftsleistung, die ausgewiesen werden. Ja, das ist auch etwas, was man ganz, ganz oft wiederholen sollte, dass die Menschen das eben verstehen. Da gibt es die Stiftung Marktwirtschaft, die jedes Jahr diese Generationenbilanz aufstellt und jedes Jahr wird diese Zahl größer, logischerweise.
Ja, und da sehen wir daran, wir haben zu Zeiten der Ampel hatten wir 4 Milliarden Zinszahlungen jedes Jahr und zum Ende der Ampel oder zum Amtsantritt der Ampel, zum Ende der Ampel hatten wir schon 40 oder 43 Milliarden Zinszahlungen jedes Jahr. Und jetzt, wenn man so die Zahlen extrapoliert, was jetzt gerade verschuldet wird, kommen wir zum Ende der Regierung, ja, vielleicht sind sie schneller am Ende, weiß man nicht so genau, kommen wir dann auf 170, 175 Milliarden Zinszahlungen. Und wenn man das dann hochrechnet, sind das erhebliche Prozentzahlen von unserem Bruttoinlandsprodukt, die dann ausschließlich für Zinsen ausgegeben werden müssen.
Ja. Ja, und diese Schuldentragfähigkeit ist also erstmal ein wichtiger Punkt natürlich auch, dass die Zinslast auch teurer wurde, weil die Zinsen angehoben wurden seitens der Zentralbank.
Wegen der Inflation, also sie konnten nicht anders.
Nicht unerheblich natürlich. Mhm. Und ein wichtiger Punkt ist auch, wenn es um die Schulden geht, die Schuldentragfähigkeit. Wir haben eine demografische Entwicklung, wir haben hohe Energiepreise, viel Regulierung, hohe Steuern und Abgaben. Das heißt, einen Wettbewerbsnachteil in Deutschland. Deswegen wandert die Wertschöpfung ab auf andere Kontinente, in andere Länder. Polen, also nicht nur unbedingt auf andere Kontinente, sondern auch nach Polen direkt, nach nebenan sozusagen. Und darunter leidet natürlich die Schuldentragfähigkeit. Und dann wollen sich natürlich eines Tages diese Gläubiger schadlos halten. Und dann kommt es dazu, dass man Zugriff nimmt auf das Privatvermögen. Und zwischendurch geschehen ja auch so Dinge wie der Heizungszwang, der eben auch sich gegen die Eigentumsrechte der Menschen richtete und auch Druck, negativen Druck
auf die Mietdeckel gegen den gegens Eigentum, genau. Verbrennerverbot gegen das Eigentum. Also man muss hingucken und man sieht die Planwirtschaftler bei der Arbeit. Und ein Planwirtschaftler kann es nicht wissen, denn er hat die Informationen nicht. Es sind sehr wenige Leute, sie mögen intelligent sein, was ich jetzt nicht bewerten möchte und nicht bewerten kann, aber sie können nicht alle Informationen haben und deswegen führt Planwirtschaft zu Fehlentscheidungen und damit zur Fehlsteuerung. Es ist viel besser, den Markt selber agieren zu lassen und das Wichtigste wäre halt, Banken zu zerteilen, dass sie nicht mehr systemrelevant sind. Und wenn eine Bank einen Schmarrn macht, dann geht sie pleite und alle Bürger, die dort das Geld angelegt haben, gehen mit hinüber. Das macht man bei der ersten Bank und dann werden alle ganz vorsichtig. Und das ist ja wichtig. Deshalb wäre jetzt so ein Teilkonkurs und ein Teilverlust wäre eigentlich ganz wichtig für die Leute, dass sie die Brisanz dort erkennen und dann würden sie auch sicherlich auf die Idee kommen, wenn man jetzt was anderes wählt, außer die Leute, die uns über die Jahrzehnte in diese Schulden getrieben haben und damit dieses Problem eigentlich verursachen, als diese Leute dran zu lassen, sondern muss Leute nehmen, die halt keine Schulden machen, die Schulden zurückführen, die halt grundsolide sind und nicht das fremde Geld mit Schaufeln ausgeben. Also hier an dieser Stelle wäre mal zwingend eine Korrektur im Markte und eine Korrektur ja in den Köpfen der Menschen erforderlich. Aber die erreicht man ja nicht, weil, wie sagtest du im Vorgespräch, wie viele Leute dürfen wählen und wie viele Leute sind die, die was leisten, geht jetzt nicht so wirklich gut aus. Ne? Du hattest ausgerechnet 15 Millionen.
Nettosteuerzahler 59 Millionen Wahlberechtigte, das heißt 75% bewirtschaften 25. Die 25% sind eine Wählergruppe, die jetzt nicht sonderlich interessant ist. Insofern werden die Wahlprogramme dann auf die 75 ausgerichtet und dann ja, findet halt die Überwirtschaftung statt und irgendwann ist von der berühmten Zitrone nicht nur kein Saft mehr da, sondern fallen die Kerne auch mit raus. Ja. Das ist genau das, was da passiert und wir brauchen Humor, wir lachen, das ist schon mal ganz gut, aber es ist eben wichtig, dass die Menschen wirklich diese Videos teilen, dass sie auf deinem Kanal, du bist ja wirklich da auch multithematisch sehr, sehr breit aufgestellt, es steht und fällt eben mit der Akzeptanz der Menschen und solange die Menschen diesen Schwachsinn akzeptieren, solange kollektivistische Ideen in den Köpfen der Menschen sind, ernten wir eben keine Freiheit und keinen Frieden und keinen Wohlstand. Das ist eben das Problem, was wir haben. Einen weiteren Punkt, der vielleicht noch wichtig ist, ist, was kann man tun? Kann man sich da eintragen lassen im Namensregister? Hat man vielleicht in Europa andere rechtliche Grundlagen als in den USA? Was kannst du da noch berichten, auch auf Basis des letzten Videos zum Thema Great Hacking?
Ja, was man festgestellt hat, ist, dass sie in Europa noch nicht so weit sind wie in den USA. Also dieser Universal Code, der ist in den USA schon 2005 drin und bei uns in Europa ist man an dieser Stelle noch nicht so weit. Da hat man zuerst mit dem VAG die Versicherung geschützt, dass wenn die Versicherung pleite geht und sie kein Geld mehr bekommen, müssen sie ihre Beiträge trotzdem weiter bezahlen. Auch nicht so schlecht. Dann hat man dieses Sicherungs- und Abwicklungsgesetz für die Unternehmen geschaffen und bei den Aktionären habe ich so gesehen, sehe ich es noch nicht, dass es soweit ist, nur dass diese Unterbrechungen in der Kette, dass die schon wirksam sind, aber wenn man sich nun im Aktionärsregister eintragen lässt, dann sollte man eigentlich der eigentliche Besitzer an dieser Stelle sein. Aber wenn man ja, wie schafft man das? Nun, das schafft man nur bei Namensaktien, nicht bei Inhaberaktien. Und in Europa, beziehungsweise in Deutschland, was sagen wir so, in Deutschland waren die meisten Aktien, waren schon immer Inhaberaktien. Wer es hat, weil es war früher Papier, Streifbandverwahrung, der hat's und nicht Namensaktien, dass man beim der Aktiengesellschaft eingetragen war. Und da sollte man zuschauen, dass man Aktien, die in unserem Rechtsraum drin sind, dass man sich dort eintragen lässt. Entschuldigung. Das ist also das Erste, was ein Stückchen mehr an Sicherheit bringt. Auf der anderen Seite sieht man jetzt, ja, man hat seinen Tesla in Frankfurt gekauft und damit hätte man ja dort und versucht sich nun einzutragen. Dann bekommt man auf einmal mit, nein, Tesla ist nicht die Aktie, auch nicht die Depotbank eingetragen, die wir bei uns eigentlich haben sollten, sondern Tesla ist in der Sammelverwahrung bei Clearstream nur ein Pointer auf die Sammelverwahrung in den USA. Wir haben also hier jetzt keine echte Namensaktien, auch wenn alle US-Aktien Registered Shares sind. Jetzt gibt es ein Direct Registration System in den USA, mit dem das funktionieren soll. Allerdings schaffen wir das nicht so wirklich. Und auch die Firmen schaffen das ja nicht, wenn die ständig die Eigentümer, die da hin und her gehandelt werden, bei sich eintragen wollten. Die bräuchten Computersysteme miteinander vernetzt, mit Millionen gehandelter Aktien jeden Tag. Das funktioniert nicht. Deshalb gibt es dort eine extra Firma, nennt sich Computershare, ist australisch, die verwaltet diese Namensaktien und trägt die dann und stellt sie dann im Prinzip den Aktiengesellschaften zur Verfügung. Und da die das zuerst gemacht haben, sind die weltweit führend geworden. Und über diese Computershare, wenn man sich dort jetzt ein Konto zulegt, kann man seine Aktien in USA in das Direct Registering System einfügen lassen, was ein bisschen besser ist. Aber wenn die Aktie trotzdem verliehen wurde und das The Great Taking stattfindet, bin ich mir nicht so sicher, vielleicht behält man sie nicht. Es ist eine große Frage, ob das klappt. Was auf jeden Fall hochgradig gefährlich ist. Und das sagte Janet Yellen. Die war ja zuerst Chef von der Fed, dann war sie Finanzministerin in Washington DC. Und die sagte, die Leute haben nicht verstanden, was für Risiken sie mit ETF eingehen, weil ETF können sehr schnell illiquide werden. Wenn jetzt ein ETF breit gestreut ist, nun kommt es zum Crash, die Leute verkaufen ihre ETF, dann muss die Gesellschaft, sei es nun BlackRock, State Street, Vanguard oder auch Xtrackers bei der Deutschen Bank, die müssen dann alle diese Aktien verkaufen, die sie dort halten. Und das schaffen sie nicht, weil für die Kleinen, die sie damit drin haben, ist der Markt nicht groß genug. Und dann auf einmal setzt der ETF aus und sagt, du darfst nicht, bis wir im Hintergrund die Sache wieder gerade gezogen haben und der ETF wieder stimmt. Und damit können ETF blockiert werden, dass man sie im Falle von Krisen nicht mehr weiterbekommt. Das ist die Liquidität von ETF, die hier ihre Probleme haben. Also insofern werde ich mich im Laufe des Jahres, so bequem es auch ist und so gut es auch gelaufen ist, mich von meinen ETF trennen und wieder auf Einzelaktien gehen, die ich dann mit hoher Wahrscheinlichkeit noch handeln kann, wenn ETF aus Liquiditätsgründen schon gestoppt sind. Also das ist dann die weitere Möglichkeit, die man hat.
Und du hast auch in einem Video gesagt, US-Aktien wärst du jetzt auch vorsichtig.
Ja, und zwar, weil halt dieser Universal Code of Conduct, oder wie er hieß, UCC, weil der halt da ist.
Standardverfahren da sozusagen.
Ja, ja. Weil der halt da ist. Und weil wir dort dieses erste Gerichtsurteil zugunsten des gesicherten, des Safe Harbors halt stattgefunden hat. Wir sehen, dass es dort schon so ist. Deshalb werde ich an dieser Stelle vorsichtiger. Aber man kann auf diese Aktie nicht verzichten, weil sie halt so, ja, die großen Wohlstandsbringer sind, weil sie halt so viel, ja, vor allem die Tech-Aktien so viel bringen. Und was ich halt mache, ist, ich ziehe jetzt hinter diesen Tech-Aktien mit einem gewissen Abstand meine Stop-Loss-Orders hinterher, dass, wenn es dann zu größeren Verwerfungen kommt, dann gehe ich da halt raus. Mit der Hoffnung, dass es so schnell geht, dass ich gleich raus bin. Dann ist natürlich auf der anderen Seite immer noch die Frage, hat man dann seine Mittel, sein Geld, was auf seinen Konten ist, wurde das gerade gezogen oder hat es da noch Probleme? Da war ich noch nicht drin, das habe ich mir noch nicht angeschaut. Was wir auf jeden Fall dann sehen werden, ist auf einmal eine höhere Inflation, weil auf einmal Geld gedruckt wird wie verrückt, um die Banken zu retten. Und die Staaten tragen das dann in die Realwirtschaft rüber. Und da wird es natürlich dann auch schwierig. Und wenn man dann seinen Stop-Loss geschafft hat, jetzt hat man sein Geld draußen, was machst du jetzt damit? Darf man das von seinem US-Broker oder seinem internationalen Broker zu sich selber noch überweisen? Oder gibt es an dieser Stelle jetzt Geldverkehrskontrollen, wenn die Planwirtschaft übergriffig wird? Alles ganz wichtig. Und dann verstehe ich Leute, die sagen, Gold ist 5000 Jahre her, alt. Und das ist das einzig Wahre im eigenen Zugriff. Aber auch da muss man natürlich sagen, Goldverbote können drohen. Jetzt, es ist ja so, dass man selber jetzt als rechtschaffender Mensch ja sich rechtsstaatlich verhält. Wogegen man bei unserer Politik recht oft doch sieht, dass ja man sich nicht rechtsstaatlich verhält, dass Dinge gemacht werden. Zum Beispiel laut Verträgen darf die EU sich nicht verschulden. Trotzdem tut es trotzdem. Und an so vielen Stellen werden Verschuldungen oder werden Gesetze überschritten und im Nachhinein, weil sie alternativlos sind, wird das dann gut geheißen. Also wenn man zum Beispiel zum Lastenausgleich kommt und dann sieht, wie der Staat eine Hypothek zugunsten des Staates ins Grundbuch einträgt und damit die Unangreifbarkeit, ja, das edelste Gut bei uns, nämlich das Grundbuch, ja, sich einverleibt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er sich dann die Konten einverleibt. Und da ist jetzt der Schritt rüber zu den Central Bank Digital Currencies, wo man dann im Prinzip diese Konten in Bezug auf den Einzelnen, ja, extra behandeln kann und sich dann an dieser Stelle durchsetzen kann und mit dem Geld machen kann, was man dann an dieser Stelle halt will, weil es kein Bargeld mehr gibt. Also es ist eine Situation, in die wir hier reinrutschen und je weiter man da reinblickt und durchblickt, umso katastrophaler wird es. Und deshalb muss ich sagen, kann ich die Goldbugs verstehen, die sagen, also ich lege alles im Gold an. Also ich kann sie verstehen, ich persönlich tue es nicht, obwohl im letzten Jahr hat man mit Gold 40% machen können. Das war mehr als Nasdaq oder Standard & Poor's 500 gebracht haben. Ja, aber über die vielen, vielen Jahre hat Gold zwar so viel gebracht wie das Standard & Poor's, Aber ja, ob das so weitergeht, wie das läuft, ich weiß es nicht.
Ja, man muss sagen, dieses Goldbesitzverbot, das private in den USA, lief von 1934 im Rahmen des New Deals von Roosevelt damals oder unter Roosevelt. Und das lief bis 1974. Das war also recht lange. In Deutschland, glaube ich, von 1923 bis 1954 ungefähr. Also da sind schon ein paar Jahre dazwischen unter Umständen. Die Menschen werden es nicht rausrücken. Es gab in Frankreich und andernorts Goldverbote, die unter Todesstrafe gestellt war. Trotzdem haben die Menschen es sich rausgerückt. Und das ist auch wiederum etwas auch, dass man sieht, die Akzeptanz, irgendwann ist sie eben dahin und dann rücken sie es nicht raus. Und ein wichtiger Punkt natürlich auch, was kann man tun? Die eigene Bildung, die Bildung der Kinder, das ist enteignungssicher, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass man eben ja, eigene Netzwerke gründet, dass man sich Netzwerken anschließt, dass man die Familie stärkt, da zusammenhält, dass man in die Natur geht, dass man diesen Wahnsinn vielleicht auch mal ein bisschen ausschaltet, das Handy mal ein bisschen beiseite legt, nicht ständig sich alles Mögliche reinzieht und verrückt wird. Das ist, glaube ich, auch extrem problematisch. Vielleicht hast du noch so ein paar ergänzende Worte als abschließendes Wort, als Schlusswort, vielleicht auch so als ja, Anreiz, was die Menschen so tun können, neben der Tatsache, dass sie natürlich bitteschön deine drei Bücher lesen sollten und auch deinen Kanal besuchen und abonnieren sollten.
Also viel bleibt nicht über zu sagen. Der Mensch muss sich mit seinem Geist öffnen und alles das, was er bislang als sicher sich ansah, in Frage stellt. Und er muss auf jeden Fall Klumpenrisiken verringern. Denn das ist die größte Gefahr, wenn man ein Klumpenrisiko hat und das nimmt man einem weg, das war's dann. Also das ist die große Gefahr und da muss man seinen Geist öffnen, muss sich mal anderen Gedanken öffnen, so wie wir sie vertreiben oder verbreiten in der Gesellschaft. Und das ist eigentlich das, worauf die Leute raus müssen. Sie müssen sich einfach mehr an dieser Stelle denken und einfach zu sagen, ha, ich habe es gefunden, ETF bespare ich 50 Jahre und dann gehe ich toll in Rente. Oder ich habe ein Mietshaus gekauft, die Mieter zahlen meine Raten, die ich für die Abzahlung brauche und am Ende davon gehört es mir und zur Rente nehme ich dann die ganze Miete ein und lebe davon. Auch nicht. So, also an dieser Stelle müssen sich Leute klar darüber sein, egal wie sie jetzt mental aufgestellt sind, ob sie jetzt mehr auf der linken Seite sitzen, ob sie mehr auf der Unionsseite sitzen, sie müssen sich klar darüber sein, auch wenn sie jetzt der klassische linke Wähler oder der SPD-Wähler sind, wenn der Staat bricht, diese 15 Millionen, die momentan ihr ganzes Leben bezahlen, die sind dann nicht mehr da. Die haben nämlich nichts mehr. Einen nackten Mann kannst du nicht in die Tasche greifen. Denn dann wird auch für sie das Leben schwierig. Und das ist das, was die Roten sind schuld, ist mein Spruch, immer vergessen. Sie leben aus dem Säckel von anderen. Und wenn diese anderen nicht mehr da sind, dann müssen sie auf einmal selber arbeiten. Und vielleicht haben sie bis dahin ja noch nie was gearbeitet oder haben das Arbeiten verlernt. Und auf einmal wird es schwierig, wenn es noch nicht mal für die eigene Ernährung reicht. So, aber genug Angst gemacht.
Apropos vertreiben, also whisky.de sei natürlich auch noch ans Herz gelegt. Das macht vielleicht auch mal in gewissen Maßen gelassener. Also du bist eben Familienunternehmer, ihr betreibt die Webseite whisky.de und darüber eben den Vertrieb. Also das ist auch etwas, worüber man informieren sollte. Klumpenrisiken in Deutschland haben viele. Auch darüber sollte man nachdenken. Das war nochmal ein wichtiger Impuls von dir am Ende. Lieber Horst, danke dir für deine Arbeit, insbesondere für deine Arbeit, aber auch für deine Zeit heute. Mach so weiter, bleib uns viele, viele Jahre erhalten und danke an dich und danke an die Zuschauer. Video teilen und auf bald.
Ja, danke zurück und wir sehen uns ja in Fulda bei der Atlas-Initiative. Genau. Und da halte ich dann einen Vortrag über Katastrophenzyklen.
Ja. Sehr gut, prima. Also auf bald.